Aus heutiger Sicht kaum vorstellbar, aber genau so war's. Vor 5 Jahren durfte man in Hildesheim nicht treffen, wenn man treffen wollte. Nein, man durfte noch nicht mal nach 22 Uhr das Haus verlassen. Notbremse hieß das damals. Klar, Corona-Zeit. Gefühlt ist das Ewigkeiten her, aber irgendwie nicht für alle. Bei Querdenkern und Verschwörungsgläubigen sind die Covid-Pandemie und die Reaktion von Politik, Behörden und Medien immer noch der Kitt, der alles zusammenhält. Einer der bekanntesten Aktivisten aus der Szene, der ehemalige Fernseh- und Radiomoderator Ken Jebsen, war jetzt im Landkreis Hildesheim. Zu 2 Veranstaltungen in einem Landgasthof. Sprechstunde nennt der Mann das. Aber mit wem hat er gesprochen und worüber? Darüber rede ich jetzt mit 2, die dabei waren. Hatz-Chefreporter Jan Fuhrhub und Kulturredakteur Björn Stöckemann. Mein Name ist Christian Wolters und das ist Hatz gehört, Thema der Woche.
Hatz gehört.
Hallo Jan.
Hi Christian.
Hallo Björn.
Hallo Christian.
Wir sprechen heute über einen Mann, der einst beim ZDF und bei ProSieben vor der Kamera stand und der eine ziemlich erfolgreiche Radiosendung hatte. Ken Jebsen oder Kaiwan Sufi Siavash. Jan, wer ist der Mann?
Ja, Ken Jebsen hatte, oder wie er sich tatsächlich, das war eigentlich ein Kunstname, den er sich gegeben hatte. Sein bürgerlicher Name ist in der Tat Kaiwan Sufi Siavash. Er hatte beim RBB eine ziemlich erfolgreiche Radiosendung über viele Jahre, war da tatsächlich ein ziemlicher Star eigentlich, also eine echte Marke für den Sender. Die Sendung hieß Ken FM. Und dadurch ist er eigentlich bekannt geworden und über Berlin hinaus bundesweit eigentlich.
Warum ist er jetzt heute so umstritten?
Das fing an, also seine Art, die Sendung zu moderieren, die war immer schon, oder seine Art zu reden, Talkgäste auszusuchen und die Inhalte, über die er gesprochen hat, wie er drüber diskutiert, die war schon immer relativ provokativ.
Also Anarcho-Humor?
Ja, genau. Er war jetzt kein Langweiler. Es war keine langweilige Frühstücksradiosendung, sondern er wollte ein bisschen provozieren. Das hat auch funktioniert, ist dann aber immer drastischer, extremer geworden. Und dann ist es dann so weit gekommen, dass er Ärger gekriegt hat wegen mutmaßlicher antisemitischer Äußerungen. Da hat er dann Ärger mit dem Sender gekriegt. Der hat ihn zum Anfang in den Schutz genommen, letztlich ihn aber gefeuert. Da ging es darum, dass er den Holocaust in einer E-Mail an einen Hörer verleugnet bzw. verharmlos haben soll. Er hat das immer bestritten, hat dann wiederholt, nein, er habe das immer als großes Menschheitsverbrechen bezeichnet. Aber da war dann zumindest für seinen Arbeitgeber, den Radiosender, das Maß voll und dann wurde er gefeuert.
Aber er hat ein anderes Geschäftsmodell für sich entwickelt. Er taucht ja nach wie vor weiter auf, hat seine Tätigkeiten ins Netz sozusagen verlagert, kann man das sagen?
Ja, tatsächlich. In den Folgejahren war er weiter aktiv, als er die sich dann nicht zur Ruhe gesetzt oder irgendeinen anderen Job gesucht, sondern war weiter als Journalist, wie er sich nach wie vor bezeichnet. Also Journalist ist ja auch kein geschützter Begriff. Er ist journalistisch aktiv, im weitesten Sinne im Bereich Medien. Politische, gesellschaftliche Berichterstattung nennt er das, hat auf diversen YouTube-Kanälen, in Podcasts und so weiter versucht, weiter aktiv zu sein und war das auch.
Vielleicht können wir mal reinhören in das, was er so von sich gibt. Ihr habt einen Mitschnitt einer Rede von ihm mitgebracht. Wo spricht er denn da?
Das ist ziemlich aktuell, das heißt aus dem Januar dieses Jahres, da ist er Gastredner gewesen bei einer Feierstunde des Kompaktmagazins. Kompaktmagazin ist ein, man kann es als in der Szene relativ erfolgreiches Sprachrohr der rechten extremen Szene bezeichnen. Unter Beobachtung des Verfassungsschutzes war zwischenzeitlich durchs Innenministerium oder die Innenministerin Faeser verboten worden. Dieses Verbot wurde wieder aufgehoben gerichtlich. Da ist er im Januar gewesen als Gastredner bei einer Feierstunde und ich habe den Ausschnitt mitgebracht zu finden. Übrigens nach wie vor auf dem YouTube-Kanal vom Kompakt-Magazin. Wir stellen die Quelle dann nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Und ich finde, dieser Ausschnitt zeigt ganz gut, wie er tickt. Und er schlägt darin so den Bogen von der Corona-Pandemie bis zum Ukraine-Krieg und zurück zu dem Zweiten Weltkrieg.
In dieser Zeit haben Millionen Deutsche erlebt, wie schnell ein angeblich linker, moralisch überlegener Staat autoritäre Züge angenommen hat. Ich sage nur Spahn. Ich sage Lauterbach. Ich sage Lothar Wieler. Ich nenne Frau Büchs. Alle auf freiem Fuß. Noch. Und mein Wunsch wäre, Kompakt sollte dazu beitragen, dass 2026 in Deutschland bei diesen Personen Handschellen klicken. Dasselbe gilt übrigens für jene deutschen Politiker, die ganz offen einen Waffengang gegen Russland fordern. Genau dasselbe. Und die die Ukraine als Hebel benutzen wollen. Denn wir alle wissen, warum dieser Krieg nicht endet. Er soll nicht enden. Er soll eskalieren. Und Deutschland soll tiefer hineingezogen werden. Und zwar zum dritten Mal in 100 Jahren. Beide Weltkriege wurden nicht im luftleeren Raum geführt. Sie wurden ermöglicht. Sie wurden finanziert. Mitgerüstet durch ausländisches Kapital. Durch Investoren. Durch geopolitische Interessen, die Deutschland nicht liebten, sondern benutzten. Das relativiert keine Schuld. Es verhindert die Blindheit gegenüber der eigenen Geschichte.
Ja, das ist ja ziemlich deutlich. Was sind, vielleicht kannst du uns da kurz mitnehmen, die Stellen, an denen man merkt, wie der Mensch so tickt.
Naja, ich finde, es zeigt ganz gut, dass er also es passt in diese Verschwörungserzählungen, dass irgendwo andere Mächte dahinter stecken. Er sagt, er relativiert keine Schuld, aus meiner Sicht, um dann einen Satz weiter genau das zu tun, indem er vorgibt und suggeriert, Deutschland sei damals praktisch eigentlich nicht wirklich schuld gewesen am Zweiten Weltkrieg, sondern es sei nur Mittel zum Zweck gewesen, er wurde missbraucht von irgendwelchen anderen Mächten. Das deckt sich so mit Verschwörungserzählungen von, erinnert an so Verschwörungserzählungen über die jüdische Weltverschwörung, Investoren, der Westen, die USA, irgendwer steckt immer dahinter. Da ist man ganz schnell bei diesen Begriffen wie das System. Also es ist aus meiner Sicht tatsächlich eine Relativierung von Schuld.
Mhm. Die Corona spielt auch wieder eine Rolle, hat man gehört.
Ja, genau. Das zeigt sich oft, dass er wie andere Verschwörungsideologen auch auf diesen Bogen spannt. Dass es Verbindungen gibt, angebliche, zwischen autoritären Zügen, einer angeblichen Demokratie, dass es keine wirkliche Demokratie mehr gibt. Bürger werden fremdgesteuert von Politikern, die sich wiederum missbrauchen lassen, angeblich von irgendwelchen geldgierigen Konzernen.
Ja, und jetzt tourt ausgerechnet dieser Mann durch Deutschland und taucht in unserer Region im Landkreis Hildesheim auf. Björn, kannst du uns kurz erzählen, wo er war und worum es dabei ging?
Er war in Ottbergen im Landgasthof Bruns, heißt die Veranstaltungsstätte, nenne ich es jetzt einfach mal. Die war eben angemietet, die haben da einfach einen größeren Saal für Veranstaltungen, kleine Bühne. An zwei Tagen war er da, an dem Tag, an dem wir da waren, war für knapp 100 Leute bestuhlt. Ich würde auch schätzen, ungefähr so viel waren da, plus minus. Ein paar Plätze waren zwischendrin leer, ein paar Leute standen aber an den Seiten. Aber ungefähr so in der Größenordnung hat sich das bewegt.
Also an zwei Tagen kann man davon ausgehen, dass ungefähr 200 Leute ihn gehört haben.
Würde ich jetzt mal davon ausgehen, ja, weil beide Termine sollen eben ausverkauft gewesen sein oder beziehungsweise voll besetzt gewesen sein.
Und das Ganze hieß Sprechstunde?
Genau, das ist...
Klingt nach Arzt.
Ja, so ein bisschen ist das auch meiner Interpretation nach... das Konzept von dem Termin, mit dem er da war, weil es gab zwar auch im Laufe dieser drei Stunden, die Veranstaltung ging, so zwei, ich sag mal, vorbereitete Beiträge durch ihn, wo er kurz was referiert hat mit einer zusätzlichen PowerPoint-Präsentation im Hintergrund, wo auch ähnliche Beats geschlagen worden sind, wie das, was wir eben gerade gehört haben. Also die Namen Spahn, Wieler und Lauterbach fielen da auch, weil es eben in einem Aspekt um die Corona-Pandemie gegangen ist. Im anderen Aspekt ging es dann um die Anschläge vom 11. September. Aber in erster Linie, und das war immer die Betonung, solle es da nicht um ihn gehen, also um Ken Jebsen, beziehungsweise tritt er ja nicht unter seinem Künstlernamen, sondern unter seinem bürgerlichen Namen auf, Aber er hat immer betont, es ging ja gar nicht um ihn, sondern es ging um die Leute. Also die Leute sollten sprechen, mit ihm auf der Bühne sprechen können, deswegen Sprechstunde.
Hm. Ihr zwei wart dabei, habt ihr auf eine Presseeinladung reagiert? Gab es irgendwie vorher eine Einladung und seid ihr deshalb dahin gefahren?
Nee, wir hatten vorher davon mitbekommen, dass er da ist, dass er auftritt. Eine Einladung haben wir nicht
gekriegt. Plakate gab es nicht.
Plakate nicht, aber auf diversen Online-Kanälen wurde es durchaus beworben von den Veranstaltern. Dahinter steht ja ein Verein, in dessen Vorstand Sophie Siawasch auch sitzt. Die haben die Veranstaltung durchaus beworben, zunächst aber nur mit der Ortsangabe Nähe Hildesheim, mit dem Hinweis, den genauen Ort erfährt man, sobald man ein Ticket erworben hat. Deswegen haben wir uns dann entschlossen, auch einfach Ticket zu kaufen.
Was kostet so ein Ticket?
Das kostet 29,90 Euro. Mhm. Also ist auch durchaus für so einen Vortragsabend in einem kleinen Landgasthof durchaus eine Menge Geld.
Stattliche Summe. Vorweg und zur Einordnung, als ihr im Publikum wart, also an dem Abend, gab es da irgendwelche Äußerungen, für die sich aus eurer Sicht Polizei und Staatsanwaltschaft irgendwie interessieren könnten?
Du meinst es sowas in Richtung Volksverhetzung oder ja. Irgendwie der Art? Nein, ja. Nein, gab es nicht. Also haben wir nicht mitgekriegt in der ganzen Zeit, in der wir da waren, und das war bis offiziell Veranstaltungsende, gab es das tatsächlich in keiner Form.
Wie muss man sich denn jetzt so eine Sprechstunde da vorstellen? Also wie funktioniert das? Wie ist der Ablauf?
Die Sprechstunde an sich funktionierte so, dass eine kleine Pappbox aufgestellt wurde und jeder, der da zu Gast war an diesem Abend im Festsaal, durfte einen Zettel reinwerfen. Mit seinem Namen einfach oder irgendeinen Kommentar. Und er hat dann vorne aus dieser Kiste Zettel gezogen. Praktisch nach einem Zufallsprinzip vorgelesen, was drauf stand, und derjenige, der den Zettel dann eingeworfen hatte, der durfte dann zu ihm auf die Bühne kommen. Die Bühne war auch komplett leer, bis auf zwei Stühle. Da saß er dann und ihm die Frau, der Mann, die gerne mit ihm reden wollten.
Wer war da im Publikum? Was waren das für Menschen?
Ja, Menschen. Also jetzt, so doof das klingt, aber so ein normales Vortragspublikum.
Also jetzt da saßen einfach mal keine Aluhüte rum.
Genau, also das ist jetzt, ne, also wie beantwortet man die Frage? Naja, wenn man jetzt von außen rauf geguckt hätte, dann hätte man auch denken können, da ist, was weiß ich, vielleicht der Heimat- und Geschichtsverein und hält einen Vortrag über die Geschichte von Ottbergen oder ähnliches. Also wenn man sich das jetzt so vorstellt, man guckt da rein und da sitzen die Leute, wie du halt gesagt hast, vielleicht mit Aluhüten oder halt irgendwie mit Spruchbändern oder ähnliches oder sind total sauer drauf, mit Schaum vorm Mund oder ähnliches. Nein, das war halt das ganz normale, bürgerliche, dörfliche Klientel. Also, so doof es klingt, Übergangsjacken, Halstücher und...
Den Eindruck habe ich auch tatsächlich. Wir waren uns ja selber nicht ganz sicher, was wir zu erwarten haben, was da für ein Publikum ist, ob es die man aus der Corona-Zeit von den Montagsspaziergängen teilweise kannte, vom Optischen her, wo man auf den ersten Blick, wenn man sich in der Szene ein bisschen auskennt, sagen könnte, ja, okay, die kann man dem zurechnen, oder ob da vielleicht wirklich offen Rechtsextreme auflaufen, wo man von außen schon sagen würde, ja, die müssen wir dem Lager zuordnen. Das war tatsächlich absolut nicht so. Das ist genauso, wie Björn es beschreibt. Das hätte jede x-beliebige Veranstaltung sein können. Wobei also, man auch, Entschuldigung, noch dazu sagen muss, das waren jetzt natürlich nicht nur Ottbergener, die da waren. Ne? Also ich hatte hinterher mit dem Wirten, mit Heinrich Bruns gesprochen, der den Landgasthof betreibt. Er hatte dann gesagt, seiner Einschätzung nach waren gut 1% der Leute, die da waren, Stammgäste, die er kannte. Also das waren durchaus welche, das konnte man auch in Autokennzeichen auch sehen. Also Holzmindener waren dabei, zum Beispiel Braunschweiger. Das heißt, das Einzugsgebiet für diese Veranstaltung lag offensichtlich zumindest im ganzen Landkreis Hildesheim und darüber hinaus.
Ja, was waren das für Themen, die da besprochen wurden auf offener Bühne?
Naja, das waren die Themen, die die Leute vorgeben oder vorbringen konnten. Ich glaube, vielen, aber mein Eindruck, ging es, glaube ich, in erster Linie darum, einfach mal ihr Idol oder ihren Ken einfach mal aus der Nähe zu erleben und Nähe wirklich im Sinne von daneben sitzen, die Hand geben und ein bisschen mit ihm quatschen. Thematisch, ich kann ja mal sagen, ich hätte, was ich aber erwartet hätte, viel Corona und viel Wehrdienst, viel Kriegsangst. Wie gesagt, was wir in diesem kleinen Ausschnitt ja auch gehört haben, was ja so ein bisschen die Themen sind, um die es dem Redner eigentlich ging. Tatsächlich ging es in erster Linie um die persönliche Lebenssituation, glaube ich, von den Leuten. Also man hat irgendwie immer schon so ein bisschen gemerkt, Corona, diese Zeit der Pandemie mit den Einschränkungen, mit den Konflikten, die es da gab, die hat, glaube ich, in vielen Leuten was ausgelöst. Das schwang immer so implizit mit. Aber in erster Linie war es, glaube ich, bei den Leuten so ein bisschen, dass das die bewegt und wie das deren Stellung verändert hat, sowohl in der Gesellschaft als auch in der Familie.
Kann man das ein bisschen konkreter erzählen? Also ich tue mich schwer damit, mir vorzustellen, was für Themen bespreche ich mit einem Mann, den ich vorher noch nie getroffen habe.
Ja, das war teilweise sehr, sehr, sehr persönlich. Deswegen hat es teilweise wirklich was gehabt von einer Therapiesitzung, hatte es den Anschein, eine öffentliche Therapiesitzung mitten auf der Bühne vor rund 100 Leuten, sodass mir das teilweise so persönlich war, dass ich fast, also beim Zugucken und Zuhören fast körperlich unwohl war, weil ich dachte, wieso erzählst du das jetzt? Also war zum Beispiel ein Mann, der berichtet hat und offensichtlich wirklich emotional bewegt davon, dass er Angst hat davor, extreme Angst hat davor, dass seine Söhne irgendwann demnächst zur Bundeswehr müssen und an die Front geschickt werden könnten. Das hat ihn sehr bewegt.
Das ist aber eine Angst, die man nachvollziehen kann.
Genau, genau. Ich habe mich dabei nur total nachvollziehbar. Ich habe mich dabei nur gefragt, warum erzählst du das hier vor 100 Leuten, die du nicht kennst, auf dieser Bühne diesem Mann? Eine andere Geschichte war, wo sehr tief ins Persönliche ging, da hat Sufi Siyawasch eine Frau gefragt, mehr oder weniger aus dem Nichts, ob sie eigentlich schon mal eine Therapie gemacht hat. Dann hat sie gesagt, ja, dann hat er da ein bisschen weiter gebohrt. Dann, was ihr das gebracht hätte, einem anderen Mann hat er gefragt, als es um dessen Kindheit ging, wie seine Kindheit gewesen sei. Da hat er ihn gefragt, ob er von seinem Vater auch geschlagen wurde und wie heftig eigentlich und was er seinem Vater gerne sagen würde, wenn er noch leben würde. Und was er seinen Söhnen, wenn seinen eigenen Söhnen jetzt, wenn die im Publikum säßen, was er ihnen mit auf den Weg geben wolle. Also das hatte sowas fast, also schwierig auszuhalten für mich, fand ich.
Wie ging es dir beim Zuhören, Björn?
Mir ging es, glaube ich, ähnlich wie Jan oder was du auch eben angesprochen hattest, weil, glaube ich, diese Ängste, die Ungewissenheiten, die Sorgen, die die Leute da geäußert haben, ich glaube, die sind dann sehr nachvollziehbar. Also du hast eben den einen Herrn da angesprochen, der da von seinen Söhnen gesprochen hat. Ich meine, sie waren 15 und 17, also so Teenager. Und wo du halt wirklich gemerkt hast, dem hat die Stimme gebebt, wenn er tatsächlich darüber gesprochen hat. Und das ist ja einfach etwas sehr Sympathisches im Sinne von etwas, wo man mitfühlt. Ich jetzt bin ich in der Kommentarebene. Ich persönlich habe es selten erlebt, dass mir aber eine Person so unsympathisch war, wie halt eben tatsächlich der Redner, der Moderator.
Und das, woran machst du das fest?
Von seiner Art her, du hast mich als Kulturredakteur vorgestellt, wenn ich eine Besprechung über den Abend hätte schreiben müssen, dann hätte ich gesagt, so sein Vortrag sehr affektiert. Also er lacht sehr laut, sehr herzlich. Ich finde es aber nicht authentisch. Oder ich fand es aber nicht authentisch. Und auf der anderen Seite halt eben, er hat ein Buch geschrieben, wo er sich mit ChatGPT über den 11. September unterhalten hat. Und beim Rausgehen musste ich so ein bisschen die ganze Zeit daran denken, weil ich ihn von seiner Art her, wie er mit den Leuten redet, wie er auf die Leute eingeht, vielleicht auch einwirkt, mich sehr an ChatGPT erinnert.
Also die künstliche Intelligenz.
Ja, und vor allen Dingen das Vorspielen von Mitgefühl, von also das Bestätigen von dem, was die Leute haben. Und ich glaube, deswegen haben sie sich auch teilweise sehr geöffnet, weil er denen, glaube ich, das Gefühl gegeben hat, du hast recht und das ist alles richtig und das ist alles schön. Was jetzt in der Sache natürlich erstmal nicht schlimm ist, jemandem Mitgefühl zu zeigen, aber halt eben auch immer weiter bestätigen.
Positiv doch eigentlich.
Ja, aber ich sehe das ähnlich wie Björn. Für mich hat das auch den Eindruck der Simulation von Tiefe und Aufrichtigkeit. Also er aus meiner Sicht zumindest, ist das eine Show und er tut so. Also ich möchte das tatsächlich nicht komplett absprechen, dass er interessiert ist, was die Leute zu erzählen haben, aber aus meiner Sicht benutzt er sie auch für seine Show, mit der er letztlich auch Geld verdient und auf Tour geht. Da war ich dann immer gedanklich eher bei den Menschen und habe mich gefragt, warum macht ihr das mit diesem Mann? Und das muss ja offensichtlich für sie tatsächlich, dieser Mensch, irgendwie eine große Bedeutung haben. Und sie müssen das ernst nehmen, was er da tut. Und meinem Eindruck nach, Björn hatte das ja eben schon kurz angesprochen, dass die Corona-Pandemie mit den Einschränkungen durchaus angesprochen wurde, auch an diesem Abend. Und meinem Eindruck nach ist das wirklich was diese Menschen in diesem Saal, die da waren an dem Abend, auch diese Erfahrung eint. Also das haben mehrere betont, die da waren, dass sie das Gefühl hätten, sie kennen alle Menschen im Saal, obwohl sie Fremde sind. Also das eine Gefühl, in der Pandemie Sachen erlebt zu haben, Beschränkungen, staatliche Einschränkungen, die Diskussion über Impfen, Nicht-Impfen, diese Einteilung zwischen Gut und Böse, zwischen Nicht-Geimpft und Geimpften, das ist was diese Menschen, die da waren im Saal, das haben sie so auch gesagt, und alle spüren lassen, das ist was sie extrem geprägt hat. Und diese subjektiven Empfindungen dieser Menschen, die nehme ich durchaus als aufrichtig wahr. Ob das jetzt von außen so objektiv es geht, betrachtet, alles rational ist, das ist eine andere Frage. Aber wie die Menschen sich offensichtlich fühlen, das wirkte echt und aufrichtig. Ja.
Ich hatte mich in der Pause und nach der Veranstaltung mit ein, zwei Menschen aus dem Publikum noch unterhalten, die mich auch als Mitarbeiter der Zeitung erkannt haben. Deswegen plaudere ich jetzt hier nichts aus, was mir irgendwie im Vertrauen gesagt worden ist. Aber ein Satz, der mir dahin geblieben ist, den ich mehrmals gehört hatte, ich war ja mein Leben lang eigentlich in links oder irgendwie in Linker. Und dann kam Corona und auf einmal haben mich die Leute als rechts beschimpft oder hat mich die Antifa als Nazi angeschrien. Und das fand ich sehr sprechend, weil ich habe den Leuten das abgenommen und habe denen angesehen, dass das eben auch nochmal so eine zusätzliche Erschütterung halt eben einfach war. Also wie nimmt mich die Welt von außen wahr? Und ich glaube, dass, wie du jetzt sagtest, das stärkt dann vielleicht auch so einen Wunsch nach Gemeinschaft, nach Zusammengehörigkeit. Und deswegen findet man sich daran halt eben einfach, auch weil du gefragt hattest, was sind das für Leute, die da gewesen sind.
Das sind ja zwei total spannende Punkte. Da ist die Suche nach Gemeinschaft und da ist das, was du eben als Erschütterung beschreibst. Und in dieser Erschütterung taucht dann ein Mann auf wie Sophie Siavash. Ja, was ist der? Ist der an dem Abend Moderator? Ist der Therapeut? Ist der Guru? Wie wirkt der auf euch?
Eine Mischung aus all dem, würde ich sagen. Also er wirkte, tatsächlich hatte man zwischendurch so den Eindruck, Björn und ich hatten hinterher auch drüber gesprochen, fast als sei mal bei einer Art Sektenveranstaltung gewesen und er sei so eine Art Guru. Dann ein bisschen Therapeut, ein bisschen Showmaster, da merkt man dann manchmal so, ne, also er steht gerne auf der Bühne, obwohl er immer wieder betont, es geht ja gar nicht um ihn und er sei gar nicht gerne auf Bühnen, es geht ja um den Inhalt und die Menschen. Das ist ganz, ganz komische Mischung aus.
Was würdest du sagen, was treibt ihn an?
Ich denke, da er über all die Jahre schon unterwegs ist mit den Themen, über die er spricht und das relativ konsequent und auch immer wieder ins Extreme geht, mit seinen Äußerungen bewusst provoziert. Also er ist so eine Art Berufsprovokateur, aber darin so vehement, dass ich ihm schon glaube oder dass ich durchaus glaube, dass er vieles davon wirklich ernst meint, was er sagt. Also
aus Überzeugung.
Ja, aus Überzeugung. Er ist über einen Überzeugungstäter dabei und er tritt nicht ohne Grund auch auf Einladung des Kompaktmagazins da auf, wenn da Björn Höcke im Publikum sitzt im Smoking und applaudiert und sich dieses Magazin abfeiert. Er müsste da nicht auftreten und so eine Rede halten, wie die er gehalten hat, aus der wir vorhin den Ausschnitt gehört haben.
Leuchtet ein. Das, was er da jetzt hier aber macht, das ist ja eine Tour, so heißt es, ist natürlich auch finanziell gar nicht mal so uninteressant.
Davon kann man ausgehen. Also man muss sich ja nur angucken, dass es 29,90 € pro Ticket kostet. Das waren hier jetzt an zwei Abenden insgesamt rund 200 Menschen, die das dann bezahlt haben. Und er hat die diverse Termine. Wenn man auf die Tourdaten guckt in diesem Frühjahr von ihm, hat man gesehen, wie in Ottbergen auch, dass es erst einen Termin angesetzt gab und dann war der relativ schnell ausverkauft und deswegen gab es einen Zusatztermin. Also es scheint ganz gut zu laufen. Und dazu muss man aber wissen, das ist das Interessante dabei, dass offiziell Veranstalter ist eben dieser Verein, Sophisticated e.V. heißt der. Da sitzt er selbst.
Das ist ein Wortspiel mit seinem Namen.
Genau, wegen Teilen seines Nachnamens Sufi. Sophisticated. Der ist eingetragen im Vereinsregister Amtsgericht München. Da sitzt er mit dem Vorstand. Und das Interessante ist, wenn man das Ticket kauft oder erwirbt, bekommt man dann dieses Ticket digital zugeschickt. Und da gibt es den Zusatz, dass man eben nicht einfach dieses Ticket kauft, sondern mit den 29,90 € bekommt man eine Tagesfördermitgliedschaft in diesem Verein. Inkludiert ist dann die Teilnahme an dieser Veranstaltung.
Okay, jetzt wart ihr einen Tag lang Fördermitglieder.
So unangenehm das vielleicht ist, das waren wir wohl.
Wir haben eben über die Finanzen gesprochen. Warum vermietet ein Gastwirt hier aus dem Hildesheimer Land seinen Saal?
Mutmaßlich nicht ausschließlich aus wirtschaftlichen Gründen. Das schließe ich zumindest aus dem Gespräch, das ich mit Heinrich Bruns, also dem Gastwirt, hinterher geführt habe. Wir haben telefoniert am Tag danach. Da hat er mir zu verstehen gegeben, dass die Saalmiete, die er bekommen hat, jetzt nicht unbedingt ausschlaggebende Grund waren und dass es eigentlich aus seiner Sicht eigentlich auch zu wenig gewesen sei dafür. Man hätte ihm wohl vorher gesagt, dass die Menschen sicherlich auch ganz viel essen und trinken würden. Das war offensichtlich nicht so. Das heißt, rein finanziell hat sich es nicht gelohnt. Er hat dann mir erzählt, weil ich natürlich gefragt habe, warum er überhaupt den Festsaal vermietet. Also es ist ja sein Er muss es ja nicht tun. Ne? Ist er sein Saal, kann vermieten an, wen er will. Er sagt, der Kontakt zu diesem Verein sei quasi über einen Mittelsmann zustande gekommen, der angefragt hätte für Sufi Siyawasch. Und dann habe ich sich dafür entschieden. Er habe zwar Ken Jebsen den Namen schon mal gehört und auch so ungefähr gewusst, was der mal gemacht hätte, aber sei gar nicht so im Detail drin, wofür er steht.
Glaubwürdig?
Weiß nicht, schwer nachzuvollziehen. Ich habe ihn dann konfrontiert auch mit diesem Ausschnitt aus dieser Kompaktrede oder der Rede bei der Kompaktfeierstunde. Da hat er ein bisschen ausweichend geantwortet. Bruns meinte aber auch so, ja, er zieht auch nicht alles in Zweifel, was so Regierung und die großen Medien sagen, aber er glaubt auch nicht alles. Und er ist ein bisschen ausweichend dabei gewesen. Ich kann nicht richtig einschätzen, ob er die ganz extremen Äußerungen von Sufi Siyawasch teilt oder nicht. Er hat jedenfalls gesagt, er war nicht den ganzen Abend im Saal bei der Veranstaltung, sagt aber, das, was er mitbekommen hat, habe ihn nicht wirklich überzeugt. Er hatte sich eigentlich erhofft, wenn er schon kommt, dann hält er irgendeinen Vortrag oder teilt Hintergrundwissen, dass man aktuelle politische Entwicklungen wie zum Beispiel Iran-Krieg und die folgenden Preissteigerungen an den Tankstellen irgendwie einordnen kann. Das hat er alles vermisst und er sagte, er fühlte sich wie in einer Therapiestunde in der Psychoklinik mit den Beiträgen, mit dieser Sprechstunde vorne auf der Bühne und meinte, das würde er so in dieser Form jedenfalls nicht mehr haben wollen.
Mhm. Ihr konntet jetzt die Veranstaltung so ein bisschen sacken lassen. Wenn ihr jetzt mit ein bisschen Distanz zurückguckt, kann man sagen, dass die Menschen irgendwas eint, die sich da getroffen haben. Also was habt ihr über die Leute gelernt?
Da denke ich, seitdem wir da waren, drüber nach. Ich glaube, das, was sie eint, ist so eine Suche nach Antworten. Also das klingt jetzt so total platt und so total flach, aber ne, wir hatten ja auch gesagt, man überlegt sich, warum erzählen sie diesem Mann so persönliche Sachen, warum platziert man überhaupt so in einem öffentlichen Kontext solche persönlichen Sachen? Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was die Leute ein, so ein bisschen die Suche nach Halt, so ein bisschen die Suche nach Antworten, nach eben diesen, ich habe es vorhin erwähnt, diesen großen Erschütterungen, die es gab und gibt, ne? Also Corona, jetzt eben die außenpolitische Entwicklung, nenne ich es jetzt mal, naja, halt eben Krieg in der Ukraine, die neue Diskussion über Krieg oder über Wehrdienst, Wehrpflicht hier in Deutschland. Ich glaube, das ist so mein Eindruck, dass es tatsächlich das ist, was die Leute, die wir da getroffen haben, was denen allen gemein ist, auch wenn es vielleicht nicht so aussprechen würden.
Ja, ich denke auch, das haben auch viele so zum Ausdruck gebracht, die da gesprochen haben. Die suchen so eine Art Ersatzfamilie. Also einige haben auch ganz konkret beschrieben, dass sie sich in der Corona-Pandemie aufgrund der unterschiedlichen Ansichten zum Thema Impfen und Maskenpflicht zum Beispiel zerstritten haben mit ihren eigenen Familien. Freundeskreise sind kaputt gegangen, Bekanntenkreise, Familien, manche reden nicht offen mehr mit ihren Kindern, weil sie sagen, ja, wir haben zwar unterschiedliche Meinungen, aber wir reden am besten nicht drüber, aus Sorge, dass die Familie komplett kaputt geht. Bei anderen sind die Familien komplett kaputt gegangen, man redet nicht mehr miteinander. Und es ist ein Verlust, der offensichtlich zu einer extremen emotionalen Anspannung oder Belastung geführt hat. Und das war mein Eindruck, dass die Menschen, die da waren, dadurch geeint sind tatsächlich und so eine Art Ersatzfamilie suchen. Und auch vielleicht so ein bisschen, das kam ja auch immer wieder durch, Schuldige. Ne? Da geht es immer wieder um dieses pauschale, das System steckt dahinter. Und das System, das wird nie genau definiert, aber man hört immer durch, dass es die Politik, die Politiker, die Konzerne, die Regierungen, die Behörden, das ist so das System. Die Medien werden damit einbezogen, also Anführungsstrichen, die Medien, die Mainstream-Medien, das wird als Schimpfwort benutzt. Das ist aus Sicht vieler, die sich dazu geäußert haben zumindest, die sind schuld an vielen, an der schlechten Zustand teilweise ihres eigenen Lebens, ganz Deutschlands, das ist dieses System. Und wenn ich das noch kurz sagen kann, da war eine Frau, die auch auf die Bühne gekommen ist, die geschildert hatte, dass sie, so hat sie es sinngemäß formuliert, lange Jahre selber Teil des Systems war, weil sie in einer Behörde gearbeitet hat, da sei sie immer angeeckt. Ihrer Darstellung nach, weil sie einen eigenen Kopf gehabt hat, mit ihrer Chefin aneinander geraten sei und dann sei sie endlich aus diesem System ausgestiegen und habe nämlich gekündigt. Und die Frau hat riesen Applaus dafür bekommen. Das wirkte so, als sei das dieser sogenannte Ausstieg aus dem System praktisch das Größte, was man erreichen könne, wenn man sich irgendwie entzieht.
So gemessen an der Reaktion des Publikums.
Genau. So wie ein anderer Mann auch geschildert hat, er macht schon lange sein eigenes Ding, er zahlt seit 20 Jahren keine Rundfunkgebühren und zahlt nur mit Bargeld. Das ist sein Zeichen quasi als Widerstand gegen dieses vermeintliche System, das den einzelnen Bürger im Griff haben möchte.
Ich würde zum Schluss ganz gerne nochmal nach vorne blicken, nachdem ihr diesen Abend da erlebt habt, nachdem ihr gemerkt habt, dass die Leute da miteinander reden, sich irgendwie finden. Seht ihr eigentlich eine Chance, dass Querdenker und Verschwörungsgläubige irgendwann mal in Zukunft wieder ihren Frieden machen können mit dem, was sie selbst als System wahrnehmen?
Man wünscht es den Leuten ja irgendwie. Also ich kann die Frage nicht beantworten, weil man kann den Leuten nicht in den Kopf gucken. Und man muss ja jetzt auch ehrlicherweise dazu sagen, wir waren da 3 Stunden eben in diesem Raum. Und die Leute, die gesprochen haben, ich würde sagen, das waren so ungefähr 6 bis 7 Pi mal Daumen, so 10 bis 15 Minuten, die da gesprochen haben. Da ein vollumfängliches Bild von den Leuten haben zu wollen, das wäre jetzt auch anmaßend. Was mich sehr aufgewühlt hat und auch immer noch aufwühlt seit diesem Abend, ich habe es vorhin gesagt, dass mir Ken Jebsen sehr unsympathisch war und das klingt jetzt vielleicht irgendwie komisch, aber einfach mal so aus meiner beruflichen Perspektive, man hat da schon sehr viel mit Leuten zu tun, wo man sich denkt, so nach dem Motto, natürlich sind die unsympathisch. Also mit Radikalen von allen Seiten. Ich bin von verklagt bis bedroht worden, irgendwie schon, habe ich schon ein relativ langes Spektrum durch. Man macht das jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Aber so absurd das klingt, das war für mich immer auf so einer beruflichen Ebene, wo ich mir dachte, so nach dem Motto, na gut, der muss halt unsympathisch, der muss halt doof sein. Bei Jebsen war es halt eben tatsächlich so, dass ich das erste Mal gemerkt habe, dass mich das auch tatsächlich sogar persönlich oder im Inneren so ein bisschen angefasst hat. Und ich glaube, das hat viel damit zu tun mit den Leuten, die ich da getroffen und die ich da erlebt habe und so wie wir sie jetzt auch beschrieben haben. Weil ich hatte das ja vorhin gesagt, mein Eindruck ist, dass da viel die Suche nach Antworten sind. Und ich bin mir nicht sicher, ob Ken Jebsen derjenige ist, der die Antworten geben kann oder sogar geben will. Ja, wir können da nur spekulieren, ob er tatsächlich einfach nur in Anführungszeichen Geld damit verdienen möchte mit dieser Show oder ob ihm die Leute tatsächlich so am Herzen liegen, wie man das denken würde, wenn man auf der Bühne ist, wenn man da hört, wie er mit ihnen spricht. Der war sehr freundlich, aber der war auch zu mir sehr, sehr freundlich. ich hatte das gesagt, ich bin wohl relativ schnell erkannt worden als jemand, der halt eben auch für eine Zeitung arbeitet und dann entsprechend auch angesprochen worden. Da war niemand unhöflich, das muss man auch dazu sagen. Also da waren die Leute nicht mal unhöflich, geschweige denn irgendwas darüber hinaus. Wie gesagt, ich bin erkannt worden, was ein bisschen ironisch ist, da ich ja eigentlich nur die Begleitung war. Ich war ja nicht mal irgendwie zum Schreiben oder zum Berichterstatten da. Wie gesagt, und er hat mich dann auch erkannt und hat mich dann irgendwann angesprochen, weil wir Blickkontakt hatten. Der war auch zu mir einfach sehr freundlich. Aber ich weiß nicht, wie authentisch, wie ehrlich das ist. Also das ist das, was mich immer noch bewegt. Ist er der Richtige, der diese Leute da irgendwie, der den Leuten diesen Halt geben möchte?
Da klingen Zweifel durch. Jan, deine Prognose?
Ja, ich teile das, die Erfahrung, die Björn gemacht hat. Wenn man, oder ich bin in der Vergangenheit öfter zum Beispiel auch bei Aufmärschen von Neonazis, Rechtsextremisten in der Stadt dabei gewesen. Da trifft man, da geht man vorbereitet hin, dass ein als Journalist dann, dass man als Feind angesehen wird, als Hassobjekt und mit der entsprechenden Haltung geht man da auch hin. Das war dieses Mal, glaube ich, für mich, oder ich sehe das, dass es diesmal dieser Ansatz, da hinzugehen und nicht offiziell groß als Medienvertreter und in eine Konfrontation zu gehen, sondern einfach zuzuhören, tatsächlich einiges gebracht hat, um noch mehr so die Menschen zu sehen. So wie Björn das vorhin gesagt hat, ganz platt gesagt, da saßen ganz normale Menschen. Das heißt absolut nicht, dass ich diese Ablehnung des Systems und den Glauben daran, dass wir keine echte Demokratie mehr leben, auch nur ansatzweise teile. Aber es hat geholfen, ein bisschen die Menschen dahinter zu sehen, hinter diesen Verschwörungsideologien, teilweise dieser Ablehnung des Staates. Es ist ja eine komische Erfahrung gewesen, eine ganz gute Erfahrung. Wenn du aber fragst, ob ich glaube, dass diese Menschen erreichbar sind wieder und zurückkommen können quasi, indem sie akzeptieren, dass Politik, dass Politiker Fehler machen, durchaus. Also wenn man jetzt an die Corona-Pandemie denkt, dass da Fehler gemacht wurden, die man rückblickend betrachtet nicht hätte machen dürfen, dass es vielleicht, wenn man an die Maskendeals denkt, dass es da geldgierige Politiker auch gab und so weiter. Und dass das, wenn es strafrechtlich relevant ist, dass das alles aufgeklärt werden muss. Und dass gleichzeitig man denkt, aber viele Sachen waren trotzdem richtig aus damaliger Sicht. Und dass Politiker und Menschen vielleicht auch einfach irgendwann mal überfordert sein können und das dann auch einräumen können hinterher. So eine differenzierte Betrachtungsweise, wenn du fragst, ob ich glaube, dass diese Menschen dazu künftig in der Lage sind, bin ich mir sehr unsicher. Ich habe den Eindruck, dass die sich tatsächlich sehr weit verabschiedet haben, gedanklich davon. Also, dass sie dieses Ziel, aus dem System aussteigen zu können, sich nicht mehr damit beschäftigen zu müssen, dass das sehr weit vorgedrungen ist. Und ich weiß auch gar nicht, wir haben ja vorher auch überlegt, ob, weil Sufi Siyawasch auch schon mal öffentlich dazu aufgerufen hat, AfD zu wählen. Dann hat er mal wieder gesagt, ich bin Nichtwähler. Und man sollte eigentlich gar keine Partei wählen. Deswegen hatten wir vorher auch drüber gesprochen, ob das wohl viele potenzielle AfD-Wähler sind, die da in Kreisen sind. Nach der Veranstaltung war ich mir nicht mehr wirklich sicher. Mein Eindruck war eher, da sind tatsächlich viele Nichtwähler dabei. Kann ich natürlich nicht genau wissen, aber das ist mein Eindruck zumindest.
Okay, wir haben viel über die Menschen gelernt, die ihr getroffen habt, aber auch was über euch und eure Sicht auf euren Job gelernt. Danke für euren Einsatz. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören.
Das war das Thema der Woche, ein Podcast von Hatz gehört. Der Audiomarke des Medienhauses Gerstenberg. Jeden Samstag neu auf hildesheimer-allgemeine.de und natürlich bei Spotify und Co. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne. Da, wo es geht, lasst ein Like da und drückt die Glocke.